dass das die Lage ist, von der sie ausgehen, sieht man an der Dringlichkeit und dem Umfang der Maßnahmen, die sie da ergreifen. Und damit bin ich bei dem zweiten Punkt, nämlich bei der Frage, was ist eigentlich das Urteil der offiziell Zuständigen über diese Lage und warum ist es denen eigentlich so wichtig, den Euro zu retten, wie es so schön heißt. Seit die Staatsschuldkrise in Europa mit Griechenland ihren Anfang nahm, steht für die maßgeblichen Politiker in Europa drei Dinge fest. Das erste ist, Griechenland pleite gehen lassen, kommt nicht in die Tüte. Das zweite ist, die Eurozone, der Verbund der Staaten mit dem gemeinsamen Geld Euro, muss auf jeden Fall bestehen bleiben. Und drittens, deswegen brauchen wir eine gemeinsame europäische Kraftanstrengung, um zu verhindern, dass die Krise Griechenlands auf Gesamteuropa übergreift. Warum sind sich die eigentlich so sicher, dass Griechenland nicht pleite gehen darf? Es hat ja eine Debatte in den Zeitungen darüber gegeben und der war ja unschwer zu entnehmen, dass die das nicht wegen Griechenland machen. Es gibt ja auch so schöne Ratschläge wie, ach, schmeißt sie doch einfach raus und lasst sie in ihrem eigenen Saft schmoren. Was wollen wir überhaupt mit denen? Und ähnliche nationalistische Hetzreden mehr, auch in unseren öffentlichen Blättern. Die Politik hat sich diesem Standpunkt nicht angeschlossen, sondern hat entschieden, klar, wenn es bloß um Griechenland ginge, um die ist es nicht schade, aber es geht um Höheres. Und dieses Urteil kommt in einer doppelten Fassung daher. Erstens teilen die das Urteil des Finanzkapitals voll und ganz. Wenn das Finanzkapital Griechenland den Kredit entzieht, dann liegt es daran, dass die Griechen missgewirtschaftet haben, dass die politisch alles verkehrt gemacht haben, ökonomisch über ihre Verhältnisse gelebt haben und so fort. Da gibt es überhaupt keinen Einwand. Wenn das Finanzkapital praktisch so entscheidet, dann ist das für die Politik der praktische Ausgangspunkt ihrer eigenen Beurteilung dieses Landes. Und so gesehen gäbe es gar keinen Grund, warum man überhaupt was für Griechenland tun soll. Es ist aber nicht so, dass dieses Urteil, die Griechen haben missgewirtschaftet und die müssen jetzt auch dafür gerade stehen, sowas wäre wie ein theoretisches Fehlurteil. Das ist gar nicht als ein sachliches Urteil über den Grund der Krise gemeint, sondern angekündigt wird mit diesem Standpunkt ein ganzes politisches Programm. Ein Programm, nämlich, das die ganze Krise nimmt vom Standpunkt der Konkurrenz der europäischen Staaten, das sich mitten in der Krise auf den Standpunkt stellt, Griechenland wird vom Finanzkapital abgestraft, uns wir nicht. Und es muss sichergestellt werden, dass das so bleibt, dass die Krise nicht auf die Führungsmächte übergreift. In dem Urteil, die Griechen haben missgewirtschaftet, um die wäre es eigentlich nicht schade, wenn man die für sich betrachtet, aber wir müssen die retten, steckt eben jetzt das ganze Unternehmen an Griechenland durchzuziehen und sicherzustellen, dass der Gesamtverbund Europa und der Euro über die Krise nicht zu Schaden kommt. Darin steckt natürlich das Eingeständnis schon, dass irgendwie der ganze Kredit Europas auch an Griechenland hängt und von Griechenland abhängig ist. Aber gerade die Wirkung dieser Abhängigkeit will man verhindern, die will man eindämmen oder möglichst gar nicht erst eintreten lassen. Und für diesen Standpunkt haben die politisch Zuständigen in Deutschland und Frankreich aber auch zwei Gründe. Und der erste Grund hat eigentlich streng genommen mit der politischen Ökonomie gar nicht so viel zu tun. Es geht Ihnen nämlich bei der Gründung des Euro, bei der Einrichtung des gemeinsamen Geldes und des Wirtschaftsraums mit diesem Geld immer schon um viel mehr als darum, dass da bloß in einem gemeinsamen Geld gewirtschaftet wird. Die wollten das Projekt Europa voranbringen, den Zusammenschluss der europäischen Staaten zu einer mächtigen Staatsgewalt, die in der Lage ist, in der Weltpolitik maßgeblich mitzumischen, den USA Konkurrenz zu machen in allen wichtigen weltpolitischen Gegenständen. Und der Euro, das gemeinsame Geld, der gemeinsame Wirtschaftsraum, war gedacht als die ökonomische Basis dieser Macht. Also von vornherein sowieso nicht ein bloß ökonomisches Projekt, wo es bloß darum gegangen wäre, Grenzen niederzureißen und ein schönes gemeinsames Zahlungsmittel für alle herzustellen, sondern gleich gedacht als ökonomische Grundlage für ein imperialistisches Aufbruchsprogramm. Und dieses imperialistische Aufbruchsprogramm, an das Merkel und Sarkozy da denken und was sie vorantreiben wollen, das wollen die sich nicht darüber kaputt machen lassen, dass über die Frage des europäischen Kredits der ganze Staatenverbund in Frage gestellt wird. Die Entschlossenheit, muss man wirklich mal sagen, mit der gerade die deutsche Politik sich auf den Standpunkt stellt, dass dieses Projekt lassen wir uns vom Finanzkapital nicht kaputt machen, die zeigt nochmal sehr deutlich, was der Euro eigentlich für die ist. Dass das Geld der Nation eben nicht so was ist wie ein nützliches Tauschmittel, sondern eben wirklich der wirkliche Reichtum, mit dem diese Nation wirtschaftet. Und das ist in Europa jetzt nun mal der Euro. Und dass insofern auch alle europäischen Projekte in Sachen politischer Zusammenschluss, Verbesserung der Stellung Europas in der Weltpolitik steht und fällt damit, dass auch die ökonomische Grundlage bestehen bleibt und erhalten bleibt und sogar möglichst in der Krise noch gestärkt wird. Die haben also ganz schön viel zu verteidigen in der Krise, die Damen und Herren da oben, und entsprechend energisch und entschlossen gehen sie vor. Sie haben sich, meinen sie, sich ein Geld geschafft, das ihnen die Macht verleiht, als Weltmacht aufzutreten, und dieses Geld wollen sie sichern und behalten und nicht durch eine Weltwirtschaftskrise kaputt machen lassen. Das ist der politische Grund, warum der Euroraum nicht zerbrechen darf, warum die Frage gar nicht aufkommen darf, wer gehört überhaupt dazu, wen schmeißen wir raus, wen lassen wir drin. Und der zweite Grund, der politökonomische, leitet sich aus diesem politischen Standpunkt unmittelbar ab. Wenn das so ist, dann muss eben auch sichergestellt sein, dass das Geld dieser Staatengemeinschaft nicht beschädigt wird dadurch, dass einer der Staaten, die in diesem Geld wirtschaftet, für zahlungsunfähig erklärt wird und pleite geht.
Was war das zweite anders als das erste?
Da wollte ich noch ein bisschen was zu sagen. Nämlich zu dieser besonderen Art und Weise, die sie sich da eingerichtet haben in diesem Wirtschaftsraum. Es ist ja bekanntlich im Euro so, dass die Staaten, die sich da zusammengefunden haben und sich entschieden haben, sie machen jetzt ein gemeinsames Kreditgeld, den Euro, dass die zwar alle in dem gleichen Geld wirtschaften, dass aber nach der Frage dessen, wer steht eigentlich für den Kredit gerade, der in diesem Land geschaffen wird, wer ist denn eigentlich der Kreditnehmer vom Finanzkapital, wer hat die Schulden zu verantworten, die der Staat macht, eben kein Gemeinschaftsprojekt vorliegt, sondern da jeder Staat für sich mit seinem Wachstum, auf sein Wachstum Kredit zieht und mit seinem Wachstum für die Schulden bürgt. Und das ist ja auch lange Jahre eben bis zum Ausbruch der Krise so gelaufen. Und ich möchte mal an der Stelle betonen, dass man gerade an dieser Konstruktion auch nochmal sieht, wie konkurrenzmäßig dieses ganze Europa konstruiert ist. Ja, das wollten die Führungsmächte Deutschland und Frankreich schon. Die wollten einen Zusammenschluss Europas als ökonomische Basis der Stärkung ihrer Macht und der Stärkung ihrer weltpolitischen Rolle. Aber was sie nicht wollten, ist tatsächlich eine irgendwie geartete Vergemeinschaftung der Politik mit einer wirklichen politischen Union. Da waren sie schon der Meinung, da sind wir die Führungsmächte und die anderen sollen dazu Beiträge leisten und sollen auch mit die ökonomische Grundlage bilden. Aber als Anhängsel und Hilfskräfte für den Fortschritt der deutschen und französischen Macht und nicht als ein Gemeinschaftswerk in politischer Hinsicht. Da betätigt sich eben gar nicht in Europa ein staatliches Standort- und Wachstumsinteresse, sondern das Standort- und Wachstumsinteresse, das kann man jetzt gerade in der Krise sehr deutlich studieren, ist ein jeweils nationales. Und da werden die einzelnen Staaten darauf festgelegt und dafür haftbar gemacht, wie viel sie mit dem Euro jeweils auf ihrem Standort zustande bringen. Und das hat ja 10 Jahre lang auch wunderbar geklappt. Die Wirtschaftsmacht Deutschland hat sich mit dem Euro gestärkt und die Peripheriestaaten, wie sie jetzt heißen, haben als Wachstumsmittel für deutsches und französisches Kapital hauptsächlich getaugt und die bleiben jetzt auf den Schulden sitzen, die sie dafür gemacht haben. Das Ergebnis von 10 Jahren Konkurrenz der europäischen Staaten um Wachstum mit dem Euro stellt sich deswegen für die Führungsmächte ein wenig widersprüchlich dar. Auf der einen Seite, das ist die gute Nachricht, hat Deutschland ja sehr eindeutig und fraglos diese Konkurrenz gewonnen. Sie sind ökonomisch gestärkt, sie haben nach wie vor so viel Kredit, wie sie haben wollen, sie sind nach wie vor Exportweltmeister oder zweiter Exportweltmeister. Sie sind Gewinner der europäischen Konkurrenz. Das Doofe ist nur, jetzt gibt es in der europäischen Konkurrenz auch Verlierer. Und jetzt in der Krise stellt sich raus, mit denen hängt man ökonomisch inzwischen so zusammen, ist finanzmäßig so mit denen verbandelt, dass man den Erfolg gar nicht darüber sichern kann, dass man sich einfach von denen trennt, sondern doch glatt genötigt ist, wegen den Wirtschaften im gemeinsamen Geld mit deutschen und französischen Banken als Kreditgeber für Griechenland, dass man glatt genötigt ist, als erfolgreicher Krisengewinner, als erfolgreicher Wachstumsgewinner jetzt die Pleitekandidaten zu schützen und zu retten, damit sie nicht damit nicht darüber das Gesamtkunstwerk kaputt geht. Für Griechenland machen sie das nicht, für die Gläubiger von Griechenland schon, nämlich eben für all diejenigen Banken und Unternehmen, die Griechenland Kredit gegeben haben und die dadurch geschädigt wären, bis eben zu einer möglichen Krise des gesamteuropäischen Kredits, wenn man es zulassen würde, dass Griechenland pleite geht. Offenbar sehen die die Sache so, dass das Quantum Kredit, das platzen würde, das wertlos werden würde, wenn man die Schulden Griechenlands sich einfach entwerten lässt, viel zu groß wäre, als dass der Euroraum unbeschadet davon käme. Und das ist neben dem politischen Grund, der ökonomische Grund, politökonomische Grund, warum das auf keinen Fall in Frage kommt. Das heißt, die stellen sich wieder einmal, wie schon vor 3 Jahren, auf den politökonomisch durchaus etwas abenteuerlichen Standpunkt. Da sind vom Finanzkapital her als solche bewertet, lauter inzwischen entwertete oder gar wertlose Schuldtitel unterwegs und in der Welt. Aber wir sorgen dafür, dass diese Entwertung, dass diese Wertlosigkeit sich praktisch nicht als Vernichtung von Kapitalvermögen bei den Banken geltend macht, wir retten wieder einmal das Kreditsystem vor den Folgen seiner eigenen Überakkumulation. Deswegen, bevor ich zu meinem dritten Punkt komme, vielleicht noch zum Aufmerken über das, was die sich da vorgenommen haben. Weil das alle inzwischen ja auch so selbstverständlich finden, heute las man wieder in der Süddeutschen, gestern hat das Kabinett einen noch größeren Euro-Rettungsschirm gebilligt. Ununterbrochen seit jetzt ungefähr einem Dreivierteljahr ist die Politik unterwegs mit der Frage und mit der Frage beschäftigt, wie sichern wir die kaputtgehenden Kredittitel vor der weiteren Entwertung. Alle sind sich offenbar einig, finden das selbstverständlich, dass es in dieser Lage, wenn die Banken sich selber ihre Vermögensbestände so weit dezimiert haben, dass sie ihr Geschäft untereinander nicht mehr weitermachen können oder zumindest diese Lage droht, alle sind sich sicher, dass die einzige Instanz, die in der Situation hilfreich eingreifen kann und dafür sorgen kann, dass das nicht passiert, die Staatsgewalt ist. Es fragt sich eigentlich niemand ernsthaft, wieso kann der das überhaupt, wieso macht er das überhaupt, was macht er da, sondern alle gehen davon aus, dass er dafür zuständig ist, alle schreien nach Staat, nach politischer Führung und beschweren sich, wenn die politischen Entschlüsse nicht schnell genug, zügig genug, einheitlich genug zustande kommen. Und das ist durchaus merkwürdig und auf diese Merkwürdigkeit möchte ich erstmal zum Einstieg in das ganze Thema aufmerksam machen. Weil immerhin ist es ja so, dass jetzt die gleiche Instanz, deren Kredit gerade für zu viel erklärt wird, von ihnen selber und vom Finanzkapital, die gleiche Instanz jetzt aufgerufen ist, zu sagen, er soll wieder in Wert gesetzt werden. Das ist so, das ist erstmal der Widerspruch, der prinzipielle Widerspruch dieser Aktion. Und das ist gleichzeitig vollkommen sachgerecht, weil eine andere Instanz als die politische Gewalt gibt es in diesem schönen System nun einmal nicht, als den Staat, der dafür sorgen könnte, dass Kredit auch dann noch weitergeht, wenn die Ökonomie selber sich in Grund und Boden gewirtschaftet hat. Eine andere Frage ist, was die Gewalt da macht und was sie da vermag und was nicht. Und dazu will ich im letzten Teil meines Vortrags noch ein paar Ausführungen machen.